SWR 2 aktuell.
Am Mikrofon begrüßt Sie Ulrike Alex und das sind unsere Themen. Enttäuschung nach der Konferenz der Ukraine-Unterstützer in Ramstein. Deutschland und Frankreich sind militärisch nicht auf einer Linie und ein Komet schaut nach 50.000 Jahren Abwesenheit mal wieder bei uns vorbei. Doch wir starten zunächst mit irdischen Problemen. Die Ramstein-Konferenz der Ukraine-Unterstützer hat wieder Wünsche offen gelassen. Eine Entscheidung über die Lieferung deutscher Leopard-Kampfpanzer fiel nicht und da bleibt Kritik nicht aus. Im ZDF-Heute-Journal sagte die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses im Bundestag, Strack Zimmermann von der FDP,
zumindest wäre ein Signal richtig gewesen, den Partnern schon mal grünes Licht zu geben. Das muss ja nicht jeder, sondern die, die den Leopard 2 haben und bereit sind, ihn in die Ukraine zu verlegen. Das wäre der erste Schritt gewesen. Und dass nicht mal das gekommen ist, ist schon nicht nur traurig, es ist historisch. Da hat der amerikanische Verteidigungsminister recht. Die Geschichte schaut auf uns und Deutschland hat leider gerade versagt.
Soweit Strack Zimmermann. Unser Berlin-Korrespondent Oliver Neuroth sieht da eher ein sowohl als auch. Hier sein Kommentar.
Ja, diese Ramstein-Konferenz hatte enttäuschende Momente. Die Bundesregierung kann fast ein Jahr nach Ausbruch des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine nicht sagen, wie viele Leopard-Panzer Deutschland liefern könnte. Das ist peinlich. Verteidigungsminister Boris Pistorius lässt diese Frage jetzt von den Fachleuten seines Hauses erörtern. Natürlich hätte das längst unter seiner Vorgängerin Christine Lambrecht passieren müssen. Warum sie es nicht tat, lässt sich nur erahnen. Vielleicht fehlte ihr der Weitblick für das Amt. Oder Kanzler Scholz hat bisher nie ernsthaft darüber nachgedacht, Leopard-Panzer in die Ukraine zu schicken. Das lange Zögern in dieser Frage kann Deutschland innerhalb der NATO isolieren. Kann. Der wichtigste Verbündete Deutschlands hält sich auch zurück mit der Lieferung von Kampfpanzern. Die USA schicken keine Abrams in die Ukraine. Das hat auch etwas damit zu tun, dass diese Panzer kompliziert zu warten sind und viel Energie verbrauchen. Keine guten Voraussetzungen für einen Ukraine-Einsatz. Doch wir wissen nicht, ob die Entscheidung der US-Regierung grundlegend anders ausgefallen wäre, wenn ihre wichtigsten Kampfpanzer einfacher im Handling wären. Die USA haben in Ramstein ihr neues 2,5 Milliarden Dollar schweres Hilfspaket für die Ukraine vorgestellt, das unter anderem knapp 60 Schützenpanzer und 90 gepanzerte Fahrzeuge umfasst. Das klingt nach einer sinnvollen Unterstützung in der aktuellen Lage. Deutschland hat ähnliche Pläne. Wir liefern 40 Marder-Schützenpanzer, weitere 7 Geparden und ein Luftabwehrsystem. Die aktuelle Debatte sollte sich nicht nur um Kampfpanzer drehen. Das hat auch NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg in Ramstein klargestellt. Selbst wenn so mancher Verteidigungsexperte aus der Ampelkoalition kein Eskalationspotenzial in einer Leopard-Lieferung sieht, wir wissen schlicht nicht, wie Russland darauf reagieren würde. Die Signale aus dem Kreml sind zu diffus. Verteidigungsminister Boris Pistorius enttäuscht daher nicht mit seiner Haltung in Ramstein, dass jeder Schritt in dieser Situation genau bedacht werden muss. Das ist kein Zaudern. Deutschland will einfach nicht in diesen Krieg hineingezogen werden.
Ein Kommentar von Oliver Neuroth. Und inzwischen hat der ukrainische Verteidigungsminister Resnikow angekündigt, dass ukrainische Soldaten schon mal in Polen mit dem Leopard-Panzer vertraut gemacht werden. Das Hin und Her, das sorgt auch zwischen Deutschland und Frankreich für Misstöne. Eigentlich will man an diesem Wochenende 60 Jahre Élysée-Vertrag feiern und damit die enge politische Verbundenheit. Doch gerade auf militärischer Ebene knirscht es gewaltig. Uli Haug über die aktuellen Schwierigkeiten.
Wer nach Differenzen in der deutsch-französischen Verteidigungspolitik sucht, der wird schnell fündig. Erst Anfang Januar hat der französische Präsident Macron im Alleingang die Lieferung von leichten Kampfpanzern an die Ukraine angekündigt. Kanzler Scholz und US-Präsident Biden standen dann als Getriebene da. Abgestimmtes Handeln sieht anders aus. Für die Verteidigungsexpertin der Grünen Sarah Nanni ist das keine Überraschung. Macron und Scholz seien dafür bekannt, solche Ankündigungen selbst machen zu wollen.
Wir haben ja dann als Bundesrepublik auch mit den Mardern direkt nachgezogen. Das hat wenige Stunden im Endeffekt nur gedauert. Und das zeigt ja auch, dass man da in der Sache auch schon beieinander war. Ja, die Verkündigung, am Ende bleibt es Politik.
Auch mit Blick auf Olaf Scholz lässt sich unabgestimmtes Handeln ohne den engsten Partner schnell und problemlos finden. Ein sicherheitspolitisches Lieblingsprojekt von Scholz, die European Sky Shield-Initiative, hat er ohne Absprache mit Frankreich angekündigt. 15 Nationen wollen sich an der gemeinsamen Flugabwehr beteiligen, Frankreich bleibt außen vor. In Paris wiederum ist man sauer, weil Deutschland das amerikanisch-israelische Flugabwehrsystem Arrow 3 einkaufen will und nicht auf eine europäische Lösung setzt. Das deutsch-französische Verhältnis sei so schlecht wie seit Jahren nicht mehr, sagt der CSU-Verteidigungspolitiker Florian Hahn.
Das liegt tatsächlich an zu wenig Engagement der deutschen Bundesregierung für das deutsch-französische Verhältnis und für die einzelnen Projekte, die wir miteinander voranbringen wollen.
Die Tagespolitik, der Ukraine-Krieg, die Waffenlieferungen, das Krisenmanagement übertüncht das schwierige Verhältnis, sagt Barbara Kunz, die sich mit deutsch-französischer Sicherheitspolitik beschäftigt. Doch bei der grundlegenden strategischen Ausrichtung liegen beide Länder schon sehr lange weit auseinander. Während Frankreich einen strategischen Plan habe, wisse Deutschland nicht, was es will.
Also ich glaube, das wird die nächsten Jahre sehr, sehr schwierig werden zwischen Paris und Berlin, was vielleicht vielen noch nicht bewusst ist, eben weil es erstmal in Ukraine Themen relativ in die gleiche Richtung geht. Aber ich glaube, die unterschiedlichen Visionen und Prioritäten, das wird die Debatte wirklich prägen in den nächsten 10, 20 Jahren.
Während die Bundesregierung beispielsweise recht vage von einer wertebasierten Außenpolitik spricht, denkt Frankreich seit Jahren ganz strategisch und konkret über nationale und europäische Autonomie nach. Deutschland setzt dagegen weiterhin auf die NATO und vor allem auf die traditionellen amerikanischen Sicherheitsgarantien für Europa. Unter Olaf Scholz, aber auch schon unter Angela Merkel, hat die regelmäßige und enge Abstimmung mit Frankreich nachgelassen. Vom französischen Präsidenten angestoßene Debatten zu einer gemeinsamen Sicherheitsstrategie wurden schlicht nicht weitergeführt. Ein Versäumnis, das sich gerade in Krisensituationen rächen könnte.
Soweit die politischen Probleme zwischen Deutschland und Frankreich. Und dabei sind sie es doch, die sich gerne als Motor Europas bezeichnen. Da ist es vielleicht wenig verwunderlich, dass es auch in Brüssel gerade mächtig ruckelt. Das EU-Parlament kämpft immer noch mit den Folgen des Korruptionsskandals, der Anfang Dezember öffentlich wurde. Die Ermittlungen laufen und es zeigt sich bereits jetzt, dass mangelnde Transparenz das Ganze begünstigt hat. Aus Brüssel berichtet unser Korrespondent Matthias Reiche.
Weitgehend unbemerkt hat die EU-Kommission 2021 die Informationspflicht für ihre Haushaltsbilanz gekippt. Seitdem ist nur noch schwer nachzuvollziehen, wie viel ein Land in den EU-Etat einzahlt und wie das Geld dann unter den Mitgliedsländern verteilt wird. Natürlich sei das nur ein Aspekt der europäischen Haushaltspolitik, aber ein wichtiger, ist der grüne EU-Abgeordnete Daniel Freund überzeugt.
Es handelt sich schließlich um das Geld der europäischen Steuerzahler. Steuerzahlerinnen und Steuerzahler.
Hier brauche es dringend mehr Transparenz, genauso wie auch bei den Ausgaben.
Wir wissen noch immer nicht, wer die 186 Milliarden Euro Jahresbudget, die wir jetzt zum Beispiel in 2023 haben, wer die eigentlich bekommt. Wer sind denn die größten Empfänger von EU-Geldern? Wir müssen wissen, wer am Ende EU-Gelder bekommt. Nur so können wir ja verhindern, dass es hier zu Missbrauch kommt, dass es zu Interessenkonflikten kommt.
Das sieht die Vorsitzende des Haushaltskontrollausschusses Monika Hohlmeier ähnlich. Die Europaparlamentarierin der CSU kritisiert in dem Zusammenhang auch die wenig klaren Regeln beim Corona-Wiederaufbaufonds.
Weil sie tatsächlich keinen transparenten Überblick über die Verausgabung der Gelder ermöglichen.
Ein Problem der EU ist, dass unabhängige Kontrollinstanzen fehlen. Dafür wird häufig hinter verschlossenen Türen über die Verwendung von Geldern oder die Besetzung von Spitzenposten entschieden, kritisiert René Repasi. Der Rechtswissenschaftler sitzt für die Sozialdemokraten im EU-Parlament.
Die EU kann in vielen Punkten transparenter agieren. Für mich einer der wichtigsten Punkte ist Gesetzgebung, weil das geht mitten an die Rechte der Bürgerinnen und Bürger ran. Da gibt es diesen sogenannten Trilog. Bei einem Trilog verhandeln dann Parlament, Kommission Kommission und Rat hinter verschlossenen Türen über konkrete Gesetzgebungstexte. Das kann ich nicht nachvollziehen. Bürgerinnen und Bürger müssen sehen, wer welche Argumente vorgetragen hat, um zu wissen, wer hat jetzt eigentlich was vertreten.
In diesen Tagen zieht aber erstmal der Korruptionsskandal im Parlament immer weitere Kreise. So wurden in der laufenden Legislaturperiode bisher 226 Reisen von Abgeordneten durch Dritte bezahlt, aber nicht wie vorgeschrieben gemeldet. Und kaum ein Parlamentarier hat erhaltene Geschenke deklariert. Parlamentspräsidentin Roberta Metsola hat sich nun mit einem 14-Punkte-Aktionsplan an die Spitze der Bewegung für mehr Transparenz gestellt. Allerdings ist die maltesische Politikerin bisher offensichtlich selbst eher lax mit den Regeln umgegangen. So hat sie erst in den vergangenen Tagen mehr als 140 Geschenke rückwirkend deklariert und mehrere gesponsorte Reisen öffentlich gemacht.
Soweit also die Probleme in Brüssel. Und wenn es auf der Erde allzu unübersichtlich wird, dann tröstet manchmal ein Blick in Richtung Himmel. Und der lohnt sich demnächst, denn Ende Januar steigt die Chance, einen Kometen zu entdecken. Für kurze Zeit wahrscheinlich sogar mit bloßem Auge, mit Sicherheit aber mit einem einfachen Fernglas. Mehr dazu von Uwe Gradwohl aus der SWR Wissenschaftsredaktion.
Ja, um diesen Kometen sehen zu können, muss man an den Nordhimmel schauen. Und das sind zwei Sternbilder. Zum einen der große Wagen, den kennen viele. Und dann noch das zweite Sternbild, Cassiopeia. Das wird auch das Himmelsweh genannt, weil fünf Sterne sehr auffällig wie der Buchstabe W am Himmel angeordnet sind. So, und jetzt müssen wir zwischen dem großen Wagen und dem Himmelsweh, da müssen wir suchen, das ist das Suchgebiet. Dort muss man nach einem etwas verwaschen ausschauenden Stern gucken. Und das ist dann der Komet. Die besten Chancen, ihn zu sehen, ihn zu finden, hat man in der letzten Januarwoche, vielleicht noch in den ersten Februartagen, aber dann kommt der Vollmond mit seinem Licht in die Quere und der überstrahlt dann den schnell schwächer werdenden Kometen.
Das letzte Mal war dieser Komet übrigens vor knapp 50.000 Jahren zu sehen.